erlauben Sie, dass ich etwas sagen darf. Das betrifft ganz besonders das alte Haus hier. Lieber Herr, wir sind froh und dankbar, dass wir das wissen. Du bist gegenwärtig, jetzt in deinem Wort, in dem du reden willst. Lass uns deshalb stille werden vor dir. Lass du mich stille werden, mein Herr und Gott. Nur deine Stimme hören in Glück und Not. Bring alles eigene Wollen in mir zur Ruhe und meines Lebens Fragen entscheide du. Du willst so persönlich in unser Leben hineinreden. Du willst uns helfen, beistehen. Lass diese Stunde dazu dienen. Herr, komm und segne uns. Amen.
Wir wollen aufschlagen Jesaja Kapitel 6, Vers 1 bis 13. Wir haben gestern über die äußeren Umstände der Zeit des Jesaja gesprochen und auch über den Propheten einiges. Und jetzt kommen wir an die innere Berufung des Jesaja. Deshalb dieser Sprung von Kapitel 1 auf Kapitel 6. Die Berufung des Jesaja. Kapitel 6, Vers 1 bis 13. Des Jahres, da der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeglicher hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Dass die Überschwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da fing der Seraphim einer an, einer zu mir. Da flog der Seraphim einer zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiemit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes, und dass ihre Ohren hart sein, und blende ihre Augen, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach, bis dass die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser ohne Leute und das Feld ganz wüst liege. Denn der Herr wird die Leute fern wegtun, dass das Land sehr verlassen sein wird. Und ob noch der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie eine Eiche und Linde, von welchen beim Fällen noch ein Stamm bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stamm sein. Liebe Freunde, diese Bibeltage sollen ja zur Vertiefung unseres Glaubens dienen. Und wie könnte das besser geschehen als durch die Betrachtung der prophetischen Botschaften? Es ist bedenklich, Propheten zu lesen. Sie öffnen dem Menschen die Augen für die Wirklichkeiten einer göttlichen Allmacht und einer göttlichen Handlungsweise. Prophetische Schau trägt Gericht in des Menschen einziges Schaffen und Leben ohne Gott. Da trägt die Prophetie Unruhe hinein. Diese göttliche Handlungsweise, das ist so gegen Schaffen und Leben ohne Gott. Wenn die prophetische Schau hineinziehen kann in die Gottesnähe, den macht Gott zum Teilhaber seines Gottesplans, aber auch seines Lebens. Wer ablehnt, verfällt dem Gottesgericht. Wer sich zu Gott hinwendet in freiwilliger Hingabe, wird ein Gesegneter, auch wenn's durch Leiden geht. Das ist mit einem Satz die ganze prophetische Linie, um das es geht. Friedrich Nietzsche, dieser Gottesleugner, hat erkannt. Er sagt einmal, Propheten seien schwer leidende Menschen, hineingebaut in grauenhafte Einsamkeit und Verlassenheit. Das seien Propheten. Und deshalb brauchen Propheten eine besondere Grundlage für ihre Berufung von Gott. Sie leben wie Fremdlinge im eigenen Volk. Sie tragen die Gerichte über das Volk mit auf leidenden Herzen. Sie leiden ja mit. Wenn über unser Volk das Gericht Gottes geht, dann sind auch die Kinder Gottes mit in dieses Gericht hineingenommen. Das sind Gottes Kinder nicht herausgenommen aus dem Gericht. Sie leiden mit und die Verkündiger leiden mit. Und da ist es ein Stück für uns, ein wichtiges Stück für uns, dass wir mit dem rechnen und dass wir das merken. Sobald Gott mit seinem Geist, mit seiner Erleuchtung in unser Leben tritt, dann lassen dann stellen wir uns ins Licht der Offenbarung, dann werden wir mit hineingezogen. Aber nur die Gläubigen, die offene Augen haben, durchs Wort Gottes geöffnete Augen. Die anderen nicht. Die Propheten kamen in Spannung mit ihrem Volk, an denen eigentlich ihr Leben zerbrach. Deshalb ist es so wichtig, wenn wir Texte aus dem Propheten Jesaja betrachten, dass sie eine Berufung hatten. Der Prophet braucht für seinen Prophetenweg des Allmächtigen Berufung. Wir sagen heute Heilsgewissheit. Wir brauchen Heilsgewissheit, die Gewissheit, ich bin sein Kind. Er hat mich angenommen. Gewissheit, dass der Herr ihn in diesen schweren Auftrag gestellt hat. Er braucht das Ja seines Herrn. So ist es Jesajas Berufungserlebnis für seinen Dienst von allergrößter Bedeutung und für uns von größter Bedeutung. Ich möchte wieder drei Abschnitte einteilen über diese Berufungsgeschichte. Erstens, der Prophet braucht die Gottesschau. Der Prophet braucht die Gottesschau. Zweitens, seine Weihe zum Prophetendienst. Und drittens, sein Gottesauftrag für sein Volk. Erstens, Jesaja braucht die Gottesschau. Dieses Erlebnis gehört zum gewaltigsten aller anderen Berufungserlebnissen. Der Prophet sieht Jehova, den Herrn der Heerscharen, sitzen auf hohem, erhabenen Thron. Die Säume seines Gewandes füllen ja den Tempel aus. Warum? A. Er muss Gottrecht sein. Das ist für einen Propheten etwas ganz Wichtiges. Gott recht sehen. Alles wird beherrscht von Gottes Gegenwart. Gott ist Gegenwart. Lasset uns anbeten. Freunde, das ist für mich das Überwältigendste. Wenn ich wissen darf, hier in dieser Versammlung ist Gott Gegenwart. So muss der Prophet Gott sehen. Menschen, die Gott brauchen will, müssen um die Gegenwart Gottes wissen. Herr, du bist gegenwärtig. Wir kommen nachher noch besonders darauf. In unserer Jugendarbeit in Waldorf, da fragte uns ein Bruder einmal, der eine Bibelwoche gehalten hat. Da fragt er, sagt einmal, lebst du in der Gegenwart Gottes? Nicht weiter. Einfach diese Tatsache, er hat uns junge Leute genommen und in die Gegenwart Gottes gestellt. lebst du in der Gegenwart Gottes. Von dieser Stunde an wurde unsere Jugendarbeit anders. Da wurde unser Verhältnis zu Gott, dem Lebendigen, anders. Lebst du in der Gegenwart Gottes? Da wurde unser Leben verändert. Deshalb muss ein rechter Christ wissen um die Gegenwart Gottes. Lebst du in der Gegenwart Gottes? Nie mehr hat Jesaja dieses ergreifende Erlebnis vergessen. Hinfort wusste er, nur das Stehen in Gottes Gegenwart wird uns stets das genaue Bild unseres inneren Wesens zeigen und uns zu dem gleichen Resultat führen, wie bei Jesaja. Die Gegenwart Gottes führt zu einem Resultat. Lässt nicht alles in der Schwebe. Man kann Gott nie berechnen. Merket euch das. Nie. Gott ist gegenwärtig unaustauschbar, unnahbar. Da ist das Menschlein Jesaja allein mit unsere Mutter hatte recht, die hat uns immer wieder das Gebet gelernt, wo ich bin und was ich tue, sieht mir Gott, mein Vater, zu. Da war ich schon oft dankbar dafür. Der Jesaja weiß, Gott weiß alles von mir. All mein Handeln, mein Denken, mein Reden, weiß der Herr. Der Psalmist sagt in Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Gegenwart. Liebe Freunde, es ist gefährlich, wie wir mit Gott umgehen, wie wir mit Gott umspringen. Da war ein Soldat bei einem Manöver einquartiert in einer Bauernfamilie. In dieser Familie, da betete man noch zu Tisch. Der Hausvater betete, alle Augen warten, Herr, auf dich. In diesem Augenblick kam die Gegenwart Gottes über diesen Soldaten. Er ging schnell nach dem Abendessen auf sein Zimmer. Und da ging er auf und ab. Und da ist es ihm innerlich so gewesen, ich habe eigentlich noch nie auf Gott gewartet. Aller Augen warten, Herr, auf dich. Da hat der Soldat gedacht, das habe ich nie getan. Ich habe nie in der Gegenwart Gottes gelebt. Das war die Wendung seines Lebens zu Gott hin. Wer unter die Augen des Allmächtigen, Allwissenden kommt, dessen Leben wird durchleuchtet. B. Es gibt eine Vielfalt der Gottesmächte. Das muss der Prophet wissen. Das müssen auch Christen wissen. Die Vielfalt der Gottesmächte. Cherubim, Seraphim, Ezekiel sieht diese Vielfalt in dem Bild von Rädern. Vielleicht schlagen wir einmal den Ezekiel auf. Ezekiel Kapitel 1. Ezekiel Kapitel 1. Dort wird es uns beschrieben. Und das ist sehr wichtig, in Vers 15 und folgende Verse. Wer möchte es lesen? Einmal bis 18. Vers 15. Noch ein Vers.
Aber über den Häusern der Gestalten war es wie eine Himmelsfeste, die ein Kristall unheimlich anzusehen, oben über ihren Häusern ausgebreitet. Und unter der Feste ihre Flügel geradeaus getragen, einer an den anderen. Und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Leib. Und wenn sie gingen, hörte ich ihre Flügel rauschen wie große Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen. Ein Gefilde wie in einem Heerlager. Wenn sie aber stillstanden, ließen sie Flügel herabhängen und es donnert im Himmel über ihnen. Wenn sie stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen.
So, einmal bis hierher. Da sehen wir etwas von der Vielfalt der Gottesmächte. Gott ist gegenwärtig. Und zwar durchlaufen die Räder den ganzen Erdkreis in einem Moment. Kann denn Gott überall sein, zu welcher Zeit? Ja. Ja. Das muss der Prophet wissen. Alle diese Gottesmächte stehen Jehova zur Verfügung. Wir wissen das sogar in der Offenbarung, die Lebewesen, die Welt durcheilen. Alle diese Gottesmächte beten Jehova an, dass die Überschwellen beben. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. So ist Gott. Liebe Freunde, nicht so kleinkariert, wie wir von Gott denken. Nicht wie du und ich uns Gott vorstellen, sondern Gott ist anders. Du durchdringest alles. Lass dein schönstes Licht, der Herr, berühren mein Gesicht. Seh, noch eins muss der Prophet wissen. Gott ist so heilig. Jesaja stand vor dem Thron Gottes, ohne dass er diese Ansprüche erfüllen konnte. ohne dass er die Heiligkeit Gottes ertragen konnte. Es fehlte bei Jesaja alles. Das Gesetz sagt mir, was ich tun soll. Mein Gewissen sagt mir, dass ich gefehlt habe. Er sieht nicht nur die Größe Gottes und sein Walten, sondern Gottes unerschütterliche Majestät. Majestätisch Wesen, das ich recht dich preise. Es war am Anfang meines Dienstes. Da war ich zu einer Evangelisation in der Kirche in Stuttgart-Möhringen. Ich habe da meinen Vortrag gehalten und da kam ein alter Herr mit einem weißen Bart in die Sakristei nach meinem Vortrag und sagt: Horch, Bruder, ich weiß nicht, ob du Kritik vertragen kannst. Aber ich möchte dir eins sagen. Sag doch nicht bloß Jesus Christus, sondern sag doch Herr Jesus Christus. Warum sage ich dir das? Weil er heilig ist. Das war eine gute Kritik. Das habe ich gelernt. Herr Jesus Christus, er ist heilig. Dieser Mann war der Missionar Braun, der mir das sagt. Er sieht eine Welt, die in ehrfurchtsvoller Hingabe in tiefer Anbetung lebt. Das ist die Lage, in die ihn Gott genommen hat. Über dieser Herrlichkeit bricht der Jesaja zusammen in den Staub. Diese niederschmetternde Erfahrung wurde den Besten des Herrn zuteil. Daniel 10, Vers 9. Wir wollen es aufschlagen. Daniel 10. Daniel kommt nach dem Hesekiel. Hesekiel, Daniel, Kapitel 10, Vers 9. Wir wollen Zeit lassen zum Aufschlagen. 10, Vers 9. Nein. Daniel. Leset noch Vers 8 dazu und 9.
Und ich blieb allein und sah dieses große Gesicht. Es blieb aber keine Kraft in mir und ich war sehr im Stil und hatte keine Kraft mehr. Und ich hörte seine Rede. Und indem ich sie hörte, stand ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde.
Das hat Daniel erlebt. In der Gegenwart Gottes. Die Heiligkeit Gottes. Erstens einmal, ich blieb allein mit Gott. Und dann hörte ich seine Rede. Und indem ich sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde. Dann Hesekiel 1, Vers 28.
Und
so. Dies war das Ansehen der Herrlichkeit des Herrn, und da ich's gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. In der Gegenwart Gottes. Liebe Freunde, wir halten's nicht aus in der Gegenwart Gottes. Das muss der Jesaja wissen, und das müssen auch Gottes Kinder wissen. Offenbarung 1, Vers 17. Offenbarung 1, 17. So. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Es ist das göttliche Licht, das alles durchdringt. Diese Gottesschau braucht der Prophet. Er muss wissen, wer und was Gott ist. Zweiter Abschnitt. Seine Weihe zum Prophet. Dieser Weihe ging ein starkes Erwachen seines Schuldbewusstseins voraus. Er bricht darüber zusammen, über seiner Unwürdigkeit und Ohnmacht. Weh mir! Nun bin ich verloren, denn ich bin unreiner Lippen. Ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Das Menschlein Jesaja soll ganz Bote werden für Gott. Und er ist es geworden. Er spürt seine Unfähigkeit. Ich kann nicht genügen. Er erfährt, wer Gott ist. Und nun erfährt er, wer er ist. Merken wir, beides ist so nötig. Die Gegenwart und Heiligkeit Gottes und wer ich bin. Wer bin denn ich? Wir werden da an den Petrus erinnert, im Neuen Testament, als der Herr in seinem Boot das Wort verkündigt. Da sagt der Petrus hinter ihm, Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Wer hat denn dem Petrus gesagt, dass er ein sündiger Mensch ist? Niemand. Niemand. Wer hat denn dem Jesaja gesagt, dass er unreiner Lippen ist? Niemand. Das ist die Gegenwart Gottes. Liebe Freunde, wir können keinen Dienst tun für den Herrn, wenn wir uns nicht selber erkannt haben. Wer sind denn wir? Der Jesaja erlebt dieses Schuldbewusstsein. Von seinem Schuldbewusstsein kann kein Mensch sich selber erlösen. Da bleibt nur ein Ergebnis, ich bin verloren. Wo willst du denn hin mit deiner Schuld? Wo? Boten Gottes müssen ihre eigene Unfähigkeit werden. Erwachte Schuld kann unerträglich werden, kann zur Verzweiflung führen. Der dänische Philosoph Kierkegaard, der wirft einmal die Frage auf, wagst du schon mit der Bibel allein zu sein? Ich wage es immer noch nicht recht. Das ist das Geheimnis. Sie will uns herausnehmen aus allem, was wir selber sind und haben. Oder meinen, dass wir selber sind und haben. Die Heilige Schrift will uns in eine Einsamkeit hineinnehmen, die wir fürchten. Die Bibel will uns das Wort Gottes in eine Einsamkeit hineinnehmen, in der wir Angst kriegen. Wehe mir, ich vergehe. Es ist die Einsamkeit, in der Jesaja das ausruft. Ich vergehe. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Kann ich nicht. Ich kann das, was Gott von mir fordert, nicht ausführen. Die Lösung kann nicht vom Menschen ausgehen. Die Lösung muss von Gott kommen, liebe Freunde, und die kommt von Gott. Die kommt hinein, in unsere Schuld hinein, kommt die Lösung von Gott. Auch Jesaja erlebt die Entfernung seiner Schuld als eine freie Tat Gottes. Leset mal den Text. Der Jesaja ruft, wehe mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen. Ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Und da flog der Seraph einer zu mir. Postwendend. Ist das uns nicht auffallend? Lasst mich einen Gedanken einschieben. Wunderbar. Die Wirkung des Altars. Was der Thron Gottes aufdeckt, der Altar deckt es zu. Denke einmal drüber nach, über den Satz. Was die Heiligkeit Gottes aufdeckt, das deckt der Altar zu. Die Kohle vom Altar. Er flog zu mir, berührte meine Lippen. Sei gereinigt. Postwind. Nur am Altar. Wir sagen Kreuz. Wir sagen Kreuz dazu, zu diesem Altar. Denn am Kreuz ist geopfert worden, das entscheidende Opfer. Thron und Altar, beides gehört in das Leben der Gotteskinder. Da finde ich Heilung für meinen Schaden. Wo willst du ihn mit einer Sünde? Sag mir einen Platz auf der weiten Welt, wo du deine Sünde losbekommst. Ich weiß keinen als das Kreuz. Keinen. Aber dann auch völlig. aber dann auch ganz. Was hatte denn der Jesaja für Sünden? Tatsünden, Unterlassungssünden, nein. Er selbst, sein ganzes Wesen war Gott fern. Freunde, versteht mich recht, nicht einzelne Sünden, sondern unser gottfernes Wesen ist die Ursache. Einzelne Sünden sind nur die Folgen. Ein rechter Arzt bekämpft doch nicht die Folgen, sondern der bekämpft die Ursache. Wir staunen über Gottes sofortige Bereitschaft. Kaum war das Bekenntnis gesprochen, da flog auch schon der Seraph dahin. Freunde, Gott möchte reinigen. Gott möchte reinigen. Gott möchte vergeben. Ist Gottes Wille und Art. Das Bekenntnis des Jesaja brachte Gottes Herz in Bewegung. Der Altar ist gleich dem Werk Christi, das er vollbracht hat, das Opfer Lamm geworden. Die Kohle, das Zeichen von einem Brandopfer. Gott lässt auch das Tiefste und Heiligste den Menschen so erleben, dass es ihm bleibt in seiner Erkenntnis. Bleibt. An sich kann weder ein Seraphim Sünden vergeben, noch die Kohle vom Altar uns reinigen. Aber Jesaja hat Vergebung in der Gegenwart Gottes bekommen. Vergebung seiner Sünde ist zugedeckt. Psalm 32 hat dieselbe Wahrheit. Deckt ist. Kein Vorwurf. Wäre imstand gewesen, das Herz des jungen Menschen so zu treffen. Keins. Wie diese Tat der Liebe Gottes, sei gereinigt. Herrlich. So ist die Liebe Gottes. Das Menschlein Jesaja muss wissen um den vergebenden Herrn. Wenn wir jetzt noch Zeit hätten, müssten wir aufschlagen Jesaja 53. Jesaja hätte das nicht schreiben können, hätte er nicht können. Auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das kann Jesaja schreiben. Jesaja 53. Wie hätte Jesaja sagen können, die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Freunde, merkt ihr, Boten Gottes müssen selber durch Sünden Vergebung und Reinigung. Selber? Das war bei Jesaja unerlässlich, da musste er durch. Der Jesaja braucht Reinigung. Die glühende Kohle redet von dem verbrannten Opfer auf dem Altar. viel muss verbrennen, indem Jesaja, bevor ihn Gott beauftragen kann. Viel muss verbrennen. Eine glühende Kohle. Der Eigenwille muss verbrennen und gereinigt werden. Wenn unser eigener Wille nicht mit Gottes Wille in Einklang kommt, sind wir zerrissen in unserem Lebens. Wenn unser Wille, Gottes Wille entgegen ist, entsteht ein Kreuz. Ist mir in den letzten Wochen so aufgegangen. Mein Wille muss in Einklang mit Gottes Willen. Auch unsere Motive und Absichten müssen gereinigt werden. Also nicht nur vergeben, sondern gereinigt. Es bleibt ein tiefes Geheimnis Gottes, dass nur der zur Sünde fähige, aber frei entscheidende Mensch durch die Barmherzigkeit Gottes in ein Verhältnis zu Gott kommen kann, dass Gott ihn in seinen Dienst nehmen kann. So gereinigt. Der frei entscheidende Mensch. Du kannst ruhig Nein sagen zu der Reinigung Gottes. Nein, ich will das nicht. Wir haben da Willensfreiheit. Der frei entscheidende Mensch kann Ja oder Nein sagen zu Gott. Kann er? Zu seiner Führung. Deshalb bleibt es ein tiefes Geheimnis, was wir hier betrachten. Ein freimütiger Umgang mit Gott. Ein verantwortungsvoller Dienst kann nur werden durch die Kohle vom Altar im Heiligtum. Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Wisst ihr, was ich da für ein Wörtlein unterstrichen habe? Gemacht. Das Wörtlein gemacht. Der uns gewaschen hat von der Sünde und gemacht zu Königen und Priestern vor Gott. Konnte uns Gott schon machen? Konnte uns Gott schon machen? Zu Königen und Priestern vor Gott. Dritter Abschnitt. Sein Gottesauftrag für Israel. Oder auch das große Resultat. Warum kümmert sich der Heilige um Jesaja? Er hat doch Engelmächte. Eine Tatsache, Gott gibt Menschen die Kraft und den Auftrag. Vers 8, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Herr, du hast uns Seraphim und Cherubim. Du hast doch Räder mit Augen an den Felgen, vorn und hinten. Nein, Gott braucht Menschen. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Gottes Ruf. Der Mann mit der Kohle vom Altar berührt worden ist. Der ist bereit zu sagen, Herr, sende mich. Herr, sende mich. Das ist nur möglich bei Menschen, die in ihren Augen unwürdig sind. Rückhaltslos seinen Befehl ausrichten, seine Allmacht kennen, sein Wort ausrichten. Bernhard Garve betet, du schließest mir die Tiefen des eigenen Herzens auf, lehrst mich mein Wesen prüfen, und meines Lebenslauf. Enthülle meiner Seele, ihr selbst in deinem Licht, auch meine kleinsten Fehler, birg meinen Blicken Licht. Das ist die Art Gottes bis auf diesen Tag. Ein Blick in die Reichsgottesgeschichte bringt uns noch mehr Licht. Da ist der starke Saulus. Gott hat ihn umgekrempelt zu einem Paulus. Er hat ihn fragend gemacht, den selbstsicheren Saulus. Was willst du, dass ich tun soll? Mit einem Mal fragend geworden. Augustin, ein ganz gewaltiger Geist, den hat der Herr in einem Garten in Mailand überwunden, durch tiefe Selbsterkenntnis, durch Buße und Vergebung, zum gesegneten Kirchenvater gemacht. Augustin hat lebenslang Buße getan. Ein gesegneter Mann. Da ist der Evangelist Binde, ein radikaler Freidenker. Und ein Freigeist. Der Herr hat ihn so klein und unwürdig gemacht, bis er ein gesegneter Evangelist werden durfte. Welch ein Segen, wenn Menschen vom Herrn besiegt werden. Die Schwere seines Auftrags, das war ein schwerer Auftrag, den Gott dem Jesaja gab. Der Herr sagt dem Jesaja, dein Misserfolg in der Predigt wird der letzte Akt meines Gerichtes sein. Welche Aufgabe für einen Propheten des Herrn, hinzugehen und zu predigen in der Gewissheit, niemand hört mich. Wenn ihr mich fragt, was mein schwerster Verkündigungsdienst gewesen sei, dann kann ich nur sagen, Gericht predigen war mein schwerster Auftrag. Das Jesaja-Auftrag, der allerschwerste Auftrag. Wenn man den Eindruck hat, Herzen sind zu, ich soll Gnade verkündigen und da will man gar keine. Meine Zuhörer wollen ja gar keine Gnade. Und da soll ich Gnade verkündigen. Das ist schwer. Der Verkündiger ist abgestempelt. Stalter Jesaja, Muss man halt machen lassen, da kann ich nicht. Halt wie gesagt. Das ist halt der Witzel. Da kann man nichts machen. Ist nur abgestempelt. Diese Vorurteile einstecken. Schwer. Vorurteile. Vorverurteilt sein. Der Weg in die Verstockung ist klar. Das sich gehen lassen, das verkehrte Handeln und drin verharren. Hier wird deutlich, dass Propheten nur Persönlichkeiten sein konnten, die dem Geist der Welt innerlich nicht verwandt sind, dem Zeitgeist nicht verfallen sind, Persönlichkeiten, die in ihrer Verantwortung allein an den heiligen Gott gebunden sind. Offenbar ist es auch dem Jesaja schwer geworden. Was sagt der Jesaja? Bis wann, Herr? Wie lang soll ich denn vergeblich predigen? Bis wann? Der Herr möchte es uns schenken, dass wir ihn stillhalten, wenn er verbrennen will in unserem Leben, was nicht in sein Licht taugt. Mit der glühenden Kohle vom Altar. Wir wollen still werden. Ja, treuer Herr, du lässt uns einen Blick tun in deine Herrlichkeit, in dein Walten, in dein Führen, in deine Allgegenwart, in deine Allwissenheit hinein. Du lässt uns aber auch einen Blick tun in unser Herz, in unser Leben, in unser Handeln. So nimm du uns jetzt in diesen Tagen in die Stille, Herr, und rede du, rede erneut mit jedem von uns und auch mit mir. Ich danke dir. Amen.
Könnten wir gerade noch den letzten Vers vom angefangenen Lied in einer Singe, Herr, komm in mir wohnen. Lass dein Geist auf Erden dir ein Heiligtum verbrennen. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verklären, dass ich dich stets liebe und ehre. Wo ich stehe, sitze und stehe, lass mich dich erblicken und verliere mich dich.
Komm in mir wohnen. Lass dein Geist auf Erden dir ein Heiligtum verwerfen. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkehren, dass ich dich stets lieb und ehre.
Lasst uns miteinander singen, das Lied Nummer 27. Der Herr, mein Hirte, führet mich. Wir wollen alle 5 Verse singen.
Thank you.
Fürchte dich nicht, denn du bist mein.
Fürchte dich nicht, denn du bist mein. Fürchte dich nicht, denn du bist mein. Ich habe dich erlöst. Wer auf den Herrn den Glauben haut, wer auf den Herrn den Glauben haut, wer auf den Herrn den Glauben haut,
Jesus lebt, er hat den Tod besiegt.
Freut euch und jubelt, Jesus lebt. Freut euch und jubelt, Jesus lebt. Freut euch und jubelt, Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt.
Thank you.
ist unser Leben.